Nein, das nicht, aber die Aktie hat es ziemlich zerprügelt.
Hätte ich ein Veto einlegen können, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Ja.
Das haben, glaube ich, viele Medien falsch berichtet. Die haben nämlich alle gesagt, dass Target für 400 Millionen Güter gestohlen worden sind.
Gamifizierung von Trading-Apps. Das zeigt natürlich, wie mies die Prozesse dort sind.
Du könntest zum Beispiel in dem Fall BMW Short gehen und ein Basket bestehend aus dem Rest der Autobranche long gehen.
Wenn deine Order nicht gesettelt wird, dann gehst du ja quasi davon aus, dass du innerhalb der nächsten paar Wochen tot bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster. Folge Nummer 16. Ich habe eine ganz neue Intro versucht. Hast du es gemerkt, Holger?
Ja, mir haben sich die Armhaare aufgestellt dabei.
ASMR.
Oh, ASMR. Genau das könnte man mal machen, eine ASMR-Folge.
Durchgängig flüstern, bis wir heiser sind. Ja, Holger, was gab's bei dir diese Woche Spannendes? Ich habe zwei Fragen für dich. Erstens, also rein aus Interesse, guckst du die Fußball-WM oder guckst du Seven vs. Wild oder beides?
Ich habe tatsächlich mal auf Instagram gelernt, was Seven vs. Wild war. Das ist, glaube ich, sowas wie das Dschungelcamp, oder?
Ja, aber in geil, also in ernsthaft.
Also dann muss ich dich leider enttäuschen.
Nein.
Ich schaue ehrlich gesagt ganz wenig Fernsehen. Das Einzige, was ich mir wirklich regelmäßig anschaue und wo ich auch sehr stark immer mitfieber, ist der Bachelor und die Bachelorette.
Geil.
Nee, Sam, das ist kein Scherz, ist ernst gemeint.
Ehrlich?
Ernst gemeint. Großartige Sendung. Prinz Charming muss ich mir auch unbedingt mal angucken. Das soll noch besser sein, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft, leider.
Ist das eine amerikanische Serie?
Das ist schon mal die erste Frage, ob das Deutsche sind, die damit machen oder nicht. Mein Verständnis war ja, aber
Aber ist das auf Deutsch? Ich kenne das Format überhaupt
nicht.
Ich kenne nur das Prinzip.
Das Prinzip, genau. Ich glaube schon, dass es auf Deutsch ist. Aber so bin ich dann schon wieder so schwach auf der Brust, dass ich das gar nicht sicher weiß. Aber ich glaube ja. Und ich glaube, die erste Staffel, die war irgendwie nur im Pay-TV sehbar. Und deswegen kenne ich das noch gar nicht so.
Verstehe. Und wie sieht es bei dir aus mit Fußball?
Ich bin großer Deutschland-Fan. Meistens fieber ich da wirklich mit, sobald sie im Viertelfinale sind. Vorher ist es mir immer egal und sobald dann alle Fans sind, dann bin ich dann plötzlich auch Fan.
Dann machst du dir auch mal ein Bier auf.
Richtig, wobei ich ja eigentlich die Isländer immer am geilsten fand. Aber ich bin bei Fußball auch ganz schwach. Ich weiß gar nicht, ob die mitspielen dürfen oder nicht.
Sehr gut, da haben wir eins gemeinsam. Ich bin nämlich auch kein Fußballfan. Es ist alle 4 Jahre oder alle 2 eigentlich, auch wenn EM ist. Es ist immer der Moment, wo mein Bruder und ich uns ein ganz kleines bisschen auseinanderleben, weil er immer Frankreich unterstützt. Wir sind ja beide Deutsch-Franzosen, also Mutter ist ja Französin.
Oh je, ja.
Und er ist Frankreich-Fan und ich dann Deutschland-Fan. Und genau.
Das ist diese Erbfeindschaft, von der man in der Schule gelernt hat, oder?
genau, ja. Und aber ich werde das ja wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht gucken. Also irgendwie keine Stimmung, kein Hype. Aber gut,
Jogi Löw macht es keinen Spaß, oder?
Wer ist denn eigentlich der neue Bundestrainer? Gute Frage.
Ich habe ein Gesicht im Kopf, aber ich weiß es nicht. Ich sehe schon die ganzen Hasskommentare, die wir jetzt bekommen
dafür. Sein Kollege, der Flick, also der
ja, das kann sein, ja. Aber ich weiß es auch nicht sicher.
Gut, wir jetzt mal das unsichere Spielfeld.
Nee, eine Sache muss ich dazu noch sagen. Da gab es heute auf CNBC Breaking News zur Fußball-WM. Hast du die bekommen?
Ja, genau. Hast du die gepostet? Ich weiß nicht,
Ich habe sie gepostet tatsächlich auch.
Dann veröffentliche sie.
Ihr müsst euch alle jetzt festhalten, wenn ihr das noch nicht hinbekommen habt. Wenn ihr euer Flugticket nach Katar schon gebucht habt, es soll wohl kein Bier erlaubt sein während der Fußball-WM.
Dann sollen sie halt Schnaps trinken, auch okay, oder?
Ich glaube, es betrifft das Ganze, alles Alkoholische.
Alkohol, ja. Ja, okay, krass. Aber das Erstaunliche war ja scheinbar, dass es so last minute kam, also die Ankündigung.
Genau.
Ne?
Genau, ich glaube nämlich, ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass dort Alkohol nicht per se verboten ist. Ich glaube, Ausländer zum Beispiel dürfen Alkohol dort auch kaufen, aber es ist sehr stark reglementiert. Ja. Und ich hatte mich eh schon immer gefragt, wie das bei so einer Fußball-WM dann aussehen soll, weil da gehört es ja, glaube ich, zum guten Ton, Bier zu trinken.
Ja, ja. Ich war ja mal 4 Monate in Jordanien und da ist es mit Alkohol ähnlich streng reguliert. Das sind dann nur Christen, die Alkohol verkaufen dürfen und auch nur super streng, also zu gewissen Uhrzeiten, während Ramadan gar nicht und so weiter. Und du hast dort tatsächlich eine 600% oder 400% Tax Rate auf Alkohol. Das heißt, so ein Bier kostet sich dort mal locker 8 Euro, so ein einzelnes Bier.
Ist das nicht in Schweden genauso?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube doch in den skandinavischen Ländern ist Alkohol ziemlich teuer.
Mhm. Ja.
Mein Vater mir mal erzählt, wenn der in Skandinavien Business gemacht hat er immer am Flughafen Whisky mitgebracht. Als Gastgeschenk, genau so.
Okay, also das haben wir schon mal gelernt. Wir gucken eigentlich keinen Fußball. Außer wenn Deutschland dann im Finale ist, dann sind wir großartige Fans wahrscheinlich. Und da werden wir dann auch eine Sonderfolge hier machen.
Genau.
über die Marktimplikationen. Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, eine Studie, die sagt, wenn die WM in deinem eigenen Land ist, dann steigt der Markt.
Heißt das also im Vergleich zum weltweiten Markt?
Dann also, hast du, glaube ich, eine Outperformance, ja.
Okay, interessant. Wundert mich ja jetzt nicht, weil es ja auch ein ziemlicher Wirtschaftstreiber, ne?
Richtig, und wenn die ganzen Leute betrunken beim Spiel waren, dann haben sie gewonnen, finden sie es geil, dann gehen sie nach Hause und kaufen Aktien.
Ich habe einmal damals, als die WM in Deutschland war, weißt du doch mal, welches Jahr das war?
2006 kann das sein. Jetzt müsste man sich an dieses Sportfreunde-Spieler-Lied erinnern.
14 oder so? Naja, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, als Deutschland Weltmeister geworden ist, boah, sind wir schlecht. Naja, anyways, ich habe 2014 ein Praktikum gemacht, damals in Luxemburg bei Deloitte. Und habe aber noch in Saarbrücken gewohnt, bin also jeden Morgen um 5 aufgestanden, um den Bus zu nehmen und dort nach Luxemburg zu pendeln. Und stand dann irgendwie so um, keine Ahnung, um 6 oder sowas an der Bushaltestelle. Und da kam mir, da hat Deutschland gerade gewonnen gehabt, irgendein wichtiges Spiel, also Halbfinale, Finale. Und da kam mir so ein Typ sturzbetrunken, so in der vollen Montur entgegen und so weiter. Und ich halt im Anzug, ne? Und er guckt mich so an. Gehst auf die Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, du arme Sau.
Recht hat.
Da habe ich mir so gedacht, geil, der Tag geht richtig gut los. Naja, genau, das war mein Erlebnis. Gut, ja.
Das war eine Frage, die du an mich hattest. Du
genau, hast mir die zweite Frage angedroht. Ja, ich dachte, die kann ich irgendwo einbinden, aber ich wollte dich jetzt mal öffentlich fragen, jetzt wo wir es on record haben, wann kommst du uns endlich mal in Berlin besuchen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich vielleicht demnächst mal eine Berlin-Reise nicht unbedingt geplant, aber vielleicht ergibt sich da was. Also Spaß beiseite, vielleicht habe ich tatsächlich jetzt demnächst ein paar Termine in Berlin. Meine Schwester wohnt ja auch bei euch.
Hast du mal gesagt, ja. Und bei uns dann, nicht, aber in Berlin.
Ich dachte bei dir drin in der Wohnung, aber es ist im Moment tatsächlich einfach nur etwas schwierig noch mit den, die meisten Leute, die zuhören, werden es ja vielleicht wissen. Ich habe 2 8 Monate alte kleine Kinder daheim und befinde mich offiziell in Teilelternzeit. Also meine Hauptverantwortung sind die beiden. Und ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen kann nach Berlin. Das muss ich sie mal fragen, ob sie das dulden würden, die Reise dorthin.
Frag sie mal, ja. Und genau, müssen wir dann ab Januar machen, weil wir sind jetzt den kompletten Dezember auf Remote. Am 28. Dezember gehen wir gehen wir unser aktuelles Büro ab, sind dann all mit dem ganzen Team einen Monat Remote und kriegen dann im Januar unser neues Büro in Kreuzberg.
In Kreuzberg, das heißt, du treibst die Gentrifizierung dort voran. Muss ich mir das so vorstellen.
Ja. Das war auch mein erster Gedanke gewesen. Also HelloFresh hat dort ja schon ein riesen neues Gebäude sich hingebaut. Super neu, super modern und so weiter. Da werden regelmäßig die Fenster eingeworfen von vermutlich Kapitalismusgegnern.
Ja, oder Leute, denen das Essen nicht geschmeckt hat.
Genau. Und unser Büro ist aber nicht dort direkt, sondern halt also einmal über die Straße, genau. Und wir haben uns gefragt, meinst du, bei HelloFresh gibt es eine Kantine? Das wäre nämlich ziemlich geil. Dann könnten wir dort mal essen gehen.
Kannst du mal nett anfragen, ob ihr das dürft, wenn du dafür die Aktie pusht auf dem Kanal.
Wir hatten mal eine Kollaboration mit HelloFresh, die haben uns Essen geschickt und wir haben Kochstreams gemacht. Das waren dann Ann und Tommy bei uns aus dem Team. Kochstreams. Also
Kochstreams,
Streams gemacht, wo gekocht wurde. Cool, oder?
Das hört sich nach einem sinnvollen Sponsoring an. Aber ja. Kannst du dann bitte auf dein neues Büro ganz draußen so ein riesen Finanzfluss-Logo dazu machen?
Auf gar keinen Fall. Wir sind
in so einer Leuchtschrift am besten noch.
Also die Firma hinter Finanzfluss, also die GmbH heißt ja Finflow GmbH, also nicht Finanzfluss, weil durften wir nicht von der IHK her. Und deswegen haben wir sind am Überlegen, ob wir Finanzfluss draußen dran schreiben oder Finflow. Aber wir sind so ein bisschen im Hinterhof, das geht schon. Also ich glaube, es gibt da kapitalistischere Firmen.
Oder du machst wie Goldman, die Policy haben, dass auf keinem Firmengebäude das Logo stehen darf.
Krass. Erst wäre auch schon aufgefallen, aber warum? Weißt du, warum das gemacht wird? Also
Ich kenne keine offizielle Begründung. Also das, was ich immer aufgeschnappt habe, war einfach, dass man auf der einen Seite möchte man gar nicht so immer nach außen treten, weil es war ja eine Firma, die lange Zeit überhaupt gar kein Privatkundengeschäft hatte. Ja. Das stimmte nicht ganz. In Deutschland gab es immer schon das Zertifikategeschäft, oder nicht immer, aber seit sehr, sehr vielen Jahren. Und mittlerweile haben sie in den USA ja auch mit Markus zum Beispiel so einen Privatkunden-Outreach. Mhm. Das ist, glaube ich, so die eine Begründung. Und die andere, die man immer so sagt, aber die kann sich ein bisschen arrogant an, wie im Sinne von, da weiß eh jeder, wer da drin ist, da braucht man kein Logo draufschreiben. Also wenn du mich ernsthaft fragst, ist, glaube ich, so wie ich die Firma kennengelernt habe, die tatsächliche Begründung, weil so ein Logo Geld kostet. Und das spart man sich dann lieber.
Ja, genau, bestimmt. Aber die Schweizer sind dann noch ein bisschen unauffälliger. Also ich kenne einige Freunde in Schweizer Banken, die haben dann, vielleicht haben die Logos draußen, aber was mir bei denen aufgefallen ist, dass die auf den Badges, also diesen Karten, diesen Zugangskarten, dass da das Logo nicht draufsteht. Das finde ich super smart, weil wenn du es mal verlierst oder so, dass es dann nicht irgendjemandem in die Hände fällt.
Ja.
Und Freunde von mir, die auch bei hier bei dir, bei Goldman, aber in London gearbeitet haben, haben immer gesagt, es war für die immer ein ganz nützliches Dating-Tool, wenn du mal unauffällig in einer Bar deinen Login-Badge hast auf dem Tresen liegen lassen.
Ja, ist es so?
Weiß ich nicht, ob du diesen Trick, ja, frage ich dich, ja, hast du diesen Trick auch angewandt?
Oder? Ich hatte immer Angst, dass mich irgendwie ein Privatkunde erkennt und mir eine mitgibt, ja.
In Frankfurt geht das ja, glaube ich, noch. In Berlin wäre das vielleicht was anderes. Genau, ja. Spannende Themen, ja.
So, und jetzt habe ich aber auch noch eine Frage an dich, Thomas. Ich stalk dich nämlich ehrlich gesagt heimlich.
Ja?
Ich habe auf Instagram gesehen, dass du auf irgendeiner Konferenz warst, ohne das selbst beworben zu haben. Was hat es damit auf sich?
Tatsächlich, ja. Ich hab dazu selbst nicht gepostet. Ich weiß halt nicht, wie interessant das für unsere Community ist. Ich war jetzt Dienstag und, nee, warte mal, heute ist Freitag. Also war ich Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt auf der Payment and Banking. Da gab es ein Fintech-Gala, heißt das. Da wurden alle möglichen Fintechs geehrt. Das war ganz schön. Und dann gab es die Transactions. Das ist so eine Fachkonferenz gewesen, genau, wo ich dann über Social Media sprechen durfte in so einer Panel-Diskussion über die Gen Z, also eine Generation, zu der ich nicht gehöre, und zwar ganz viele junge Leute um mich herum, aber.
Bist du Boomer offiziell oder was ist deine Generation?
Weiß ich nicht, 89 geboren, was bin ich dann? Sehr wahrscheinlich Y.
Ich habe keine Ahnung, ich nenne mich immer Boomer, aber ich glaube, stimmt auch nicht.
Ja, glaube ich auch nicht. Boomer sind ja die Baby-Boomer, das sind ja die geburtenstarke Jahrgänge so.
Du, ich habe Zwillinge, also geburtenstark ist es auf jeden Fall.
Sehr gut.
Über den Durchschnitt.
Nee, war aber echt coole Leute am Start, aber ich bin nicht immer so der talentierte Networker. Also es macht mir irgendwie nicht immer so Spaß, so mit allen möglichen Leuten zu reden.
Menschen sind das Salz in der Suppe des Lebens, oder?
Nein, so würde ich das auch nicht sagen, aber häufig, und da muss ich sagen, ist diese Konferenz halt echt sehr positiv hervorgehoben. Häufig ist es halt so, dass sehr viele Leute, die Finanzprodukte verkaufen, dann auf mich zukommen und mir sagen, wie geil deren Produkt ist und dass ich das unbedingt bei uns bewerben soll und ob wir nicht ein paar YouTube-Videos für die produzieren könnten, quote unquote. Wir würden auch eine Kleinigkeit dafür bezahlen, wo ich mir dann manchmal denke so, boah, krass, also da fehlen mir dann halt die Worte. Also vor allem die Invest ist so eine Special-Veranstaltung, sobald Leute im Anzug auf mich zukommen, weiß ich direkt, ich muss mal ganz schnell aufs Klo oder mich umdrehen, mir ein Wasser holen und das war dort nicht der Fall. Da waren echt sehr, sehr interessante Leute, die krasse Startups oder Fintechs gerade bauen, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was da gerade so in der Mache ist und ich glaube, also sehr positiv überrascht.
Hast du Klarna dort getroffen?
Die haben tatsächlich auch einen Award bekommen. Hätte ich ein Veto einlegen können, also ich war ja nicht in der Jury oder sowas, hätte ich ein Veto einlegen können, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Ja. Die wurden in irgendeiner Kategorie prämiert. Und die Gewinner sind tatsächlich Upvest gewesen. Also die haben zwei Awards dort und das finde ich ziemlich cool.
Upvest verwechsel ich immer mit Upstart. Was macht Upvest?
Upvest, die machen im Endeffekt Trading per API. Das bedeutet, bieten die, also die bilden, also ich habe es nicht 100% durchblickt, ne, weil ich bin nicht technisch genug tief da drin, aber im Endeffekt kannst du, wenn du halt einen eigenen Broker oder sowas bauen willst oder einen Neo-Broker, deren Service einfach per API anzapfen, sozusagen. Also sowas wie quasi die Solaris-Bank für Neo-Banken macht, wollen die
oder
halt.
Oder die Bader für Neo-Broker wahrscheinlich dann.
Genau, wollen die halt für Broker mal, aber halt per API über die Plattform von BNP Paribas, wenn ich das richtig verstanden habe, also schon sehr, sehr große Plattform, die sind ja tradingmäßig, haben die ja einiges. Und genau, ja, fand ich ganz cool, also sehr, sehr interessant.
Und wann gibt's den Finanzflussbroker?
Nie.
Nee, da kann man dann nur ETFs im 70-30 Ratio kaufen.
Ja, uns wurde das ja schon mal angeboten, ne? Habe ich dir schon mal erzählt oder nicht?
Nee, hast du nicht erzählt, aber.
Ein größerer Konzern ist mal auf uns zugekommen, hat gefragt, ob wir nicht den Finanzflussbroker lancieren wollen, weil die halt selbst also auch einen Broker haben. Und
ich habe schon eine Vermutung, was der größere Konzern ist, aber ich sag's jetzt nicht.
Ja, ich
will da auch nicht. Nein, ich bleibe einfach bei meiner Vermutung und freue mich.
Sehr gut. Und genau, die wollten uns halt eine White-Label-Solution anbieten, haben wir dann halt schlussendlich nicht gemacht, weil wir uns gesagt haben, also auch relativ schnell war das klar, dass wir es nicht machen wollen, weil das Problem ist, du hast super gute Broker am Markt, die super krasse Konditionen, mega das Funding haben und selbst wenn ich mir heute überlegen könnte, was wäre der geilste Broker nur für unsere Community, alle ETFs for free und Dynamisierung, Sparplanausführung, wann du willst und alle Späßchen, die man sich so ausdenken kann, dann könnte das morgen von irgendeinem anderen Neo-Broker kopiert werden, easy und dann stehe ich blöd da und muss unseren Broker bewerben, obwohl er nicht der Beste ist und das ist halt kacke.
Die deswegen, Dynamisierung nennt man übrigens heutzutage Inflationsschutz, habe ich gelesen.
Ja, das ist ja voll der Blödsinn. Also sorry, Scalable Capital Werbeteam, aber das war nicht sehr smart. Aber gut, whatever. Die machen sehr viele Dinge richtig. Von daher darf man auch ruhig mal schießen.
Ich darf nichts Böses über Scalable sagen. Ich habe ja schließlich meine Kinderdepots da.
Ah, genau. Meinst du, die schließen die sonst? Default.
Ich bin übrigens nächste Woche wieder in Frankfurt.
Ja? Ich bin nächste Woche wieder in Frankfurt bei der BaFin.
Also, haben sie dich endlich einbestellt? Sehr gut. Seit Wochen rufe ich da an und sage jetzt, nehmt den endlich hops.
Holt den
das deutsche FTX, also es geht jetzt gar nicht mehr.
Holt den Typen ab. Der ist gemeingefährlich. Mit seiner Anti-Trading-Haltung macht er die ganze Finanzbranche kaputt. Ich soll auch wieder so eine Panel-Diskussion zum Thema Social Media, irgendwas im Sinne von der neue Kundenservice oder sowas in die Richtung. Also ziemlich spannend, weil ich sehe mich halt jetzt nicht wirklich als Kundenservice, aber wird spannend, ja. Also mit wirklich hochkarätigen Leuten auch zum Thema Gamifizierung von Trading-Apps. Also ich mag ja so Panels, wo ich vermutlich nur von Leuten umgeben bin, die smarter sind als ich. Da kann man ein bisschen was mitnehmen.
Das passiert mir immer, egal wohin ich gehe. Okay.
Sehr gut, sehr gut. So, sehr wollen wir schön. Mal ein bisschen schauen, was der Markt so für uns parat hat oder was alles so passiert ist.
Du, wenn es nach mir geht, können wir auch nur über private Sachen sprechen, aber ich glaube, dann kloppen uns die Leute, die zuhören.
Eine Frage, zwei Antworten.
Ja, ich wollte dich was fragen. Also
schon wieder.
Ja, hat tatsächlich jetzt was mit dem Markt zu tun. Mhm. Da erstmal der Disclaimer. Ich bin in so einer Situation, mich hat das wirklich lange Zeit, das meine ich jetzt ernsthaft, persönlich, sage ich mal, mitgenommen, auch wenn ich ja das Glück habe, dass mich persönlich nicht wirklich stark betrifft in der aktuellen Lage, aber bin jetzt zu dem Punkt gelangt, wo ich das Ganze eigentlich nur noch mit so einem gewissen Galgenhumor sozusagen fast sehen kann. Mhm. Und deswegen würde ich dich fragen, was wäre denn dein optimales Portfolio für einen Atomkrieg?
Ja, also du meinst, also du musst ja zwei Dinge unterscheiden, ne? Das Portfolio müsstest du ja vor dem Atomkrieg aufstellen.
Ja, du hörst, es geht jetzt los.
Wie ich höre, es geht jetzt los. Ach so.
Wie strukturierst du dein Portfolio um?
Also, ja, also, okay. Wenn ich denke, es geht jetzt los, dann kannst du, glaube ich, in deinem Portfolio eh nichts mehr machen. Dann ist es, glaube ich, schon zu spät. Also ich glaube, du kannst das Ganze nur antizipativ machen. Wenn ich aber trotzdem noch wenn ich wüsste, ein Atomkrieg kommt, aber er ist noch nicht in vollem Gange, dann würde ich, glaube ich, alles verkaufen. Also versuchen doch alle Assets zu liquidieren und mal zu schauen, wo auf dieser Weltkugel so ein verhältnismäßig sicherer Spot sein könnte. Also vielleicht irgendwelche Inseln, die nicht irgendwie zu Großmächten gehören, die sich gegenseitig bekriegen können, und wird dann schauen, ob ich mir dort von dem Geld noch einen Bauernhof kaufen kann.
Ich glaube, das ist der falsche Gedanke. Deswegen finde ich gut, dass das dein Atomkriegsportfolio ist, weil es quasi meinem Atomkriegsportfolio ein bisschen in die Hände spielt.
Okay, sehr gut. Du kaufst mir die Assets ab.
Ich würde sofort kaufen, genau. Das ist glaube ich, auch rational. Wenn du hörst, dass es losgeht, läufst du als allererstes zu einem Broker und kaufst alles, was es an Aktien noch gibt. Du kaufst alles. Du gehst, versuchst, alles Cash, was du hast, in Aktien zu stecken. Mhm.
Das ist ein bisschen blöd, weil es schon der Fall ist.
Das ist bei mir leider auch das Problem, aber theoretisch, wenn du noch Cash übrig hast, musst du, glaube ich, einfach alles kaufen.
Und ja, würde schon einfach einen Kredit aufnehmen.
Ja, am besten noch einen Kredit aufnehmen, wenn du das kannst, wenn es so schnell noch eine Bank einen Kredit gibt. Das ist tatsächlich eine Theorie, die von mehreren Leuten schon wiederholt wurde. Also ursprünglich geht es, glaube ich, zurück auf eine Story von einem, ich glaube, UBS-Banker oder mittlerweile UBS, der Arthur Cashin heißt. Mhm. Es gibt ein Research House, BCA, die haben diesen März sind auch mit dieser Theorie rausgekommen. Im Wesentlichen ist genau der Punkt, es gibt, wenn du hörst, es geht los, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist Fake News und es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht stimmt, oder es ist halt egal. Will heißen, in einem Fall kaufst du dir ganz billig Aktien ein, die dann sofort wieder steigen, und im anderen Fall wird der Trade niemals settlen, weil wir dann eh alle weg sind.
Und der Trade kann schon settlen, aber ja, okay, verstehe.
Du hast tatsächlich, da sind wir bei den News irgendwie so Anfang der Woche. Eigentlich ist diese Woche ja fast nichts am Finanzmarkt passiert, was irgendwie großartig besonders ist, außer eben das, was wir nicht antizipiert haben. Das ist kurzzeitig, wann war das, Montagabend oder so, die Frage im Raum stand, ob Russland mit zwei Raketen so einen, einen Traktor in Polen beschossen hat. Was ich natürlich, wenn du das anhörst, ist natürlich klar, dass das nicht mit Absicht ist, sondern wenn, dann ist es halt aus Versehen passiert. Weil wenn du es mit Absicht machen willst, schießen die ganz woanders hin. Aber da kurzzeitig ist der Markt wirklich schlagartig runter und hat sich dann aber sofort wieder erholt. Und man könnte jetzt zumindest die These vertreten, dass die Leute diesen Gedankengang ein bisschen dabei hatten.
Ja, ach echt, meinst du, ja, dass sie gesagt haben, okay, ja, wobei man sagen muss, also wenn deine Order nicht gesettelt wird, dann gehst du ja quasi davon aus, dass da, also dass du innerhalb der nächsten paar Wochen tot bist, also dass der Atomkrieg dich.
Ich glaube, da bist du nicht beim Wochen, da bist du wahrscheinlich bei wenigen Stunden.
Ja, okay, gut, wenn tatsächlich Raketen auf dich abgeschossen werden, okay, gut. Aber ich dachte, das schaukelt sich erstmal so hoch, weißt du, der eine schießt eine Atombombe ab und der nächste kommt dann halt, oder ist so ein Atomkrieg tatsächlich direkt,
gleichzeitig? Wenn dann direkt alle gleichzeitig, weil das Problem ist, weißt, bei den Geschwindigkeiten von diesen Dingern, glaube ich, so zwischen 6 und 10 Minuten zu reagieren. Yeah. Und wenn die eine Macht mit einem All-Out-Schlag auf dich schießt, kann es halt sein, dass die dir deine eigenen Raketen so weit kaputt macht, dass du sie nicht mehr komplett ausradieren kannst. Deswegen musst du eigentlich innerhalb der ersten Minuten dann im Zerbisfall reagieren. Und das ist ja die große Gefahr an dem Ganzen, dass es zu einem Missverständnis kommt und einer anfängt plötzlich alle Raketen loszuschießen, weil er glaubt, der andere schießt die Raketen gerade.
Verrückt. Verstehe. Ja, echt super spannend. Ich habe da einen französischen Film gesehen, der Name ist mir aber entfallen, wo es so ziemlich genau um das ging. Da haben Terroristen so eine alte russische Rakete sich gekauft. Nee, auf so ein eBay. Altes russisches oder U-Boot oder ein altes russisches U-Boot, auch ein Atom-U-Boot. Und haben dann damit simuliert, dass eine Rakete auf Frankreich abgeschossen wird. Und dann haben irgendwelche Ballistiker schnell ausgerechnet, dass diese Rakete ein Bluff ist, also dass da gar nichts on board ist. Aber gleichzeitig haben die schon den Auftrag, oder hat der Präsident schon den Auftrag gegeben, dass die Franzosen auch eine Atomrakete feuern. Und wenn du den Auftrag kriegst, eine Atomrakete abzuschießen, das ist in der echten Welt auch so, danach brichst du jegliche Kommunikation ab. Also dann gibt's halt, wird halt angerufen, gesagt das Atom-U-Boot wird gesagt, jetzt feuern, dann wird die komplette Kommunikation abgebrochen, dass da niemand mehr interferieren kann und dich bedrohen kann und sagen, hol das zurück. Und dann kam heraus, wie gesagt, dass diese Rakete, also der ursprüngliche Abschuss von den gefakten Russen sozusagen, nicht real war, sondern dass es halt wirklich nur eine Panikmache war von Terroristen. Und dann mussten die Franzosen ein eigenes U-Boot losschicken, um das eigene Atom-U-Boot zu versenken, damit die nicht nur abschießen können.
Und der U-Boot-Kapitän war Arnold Schwarzenegger.
Nee.
Er hört sich auf jeden Fall nicht nach einer perfekten Rolle an.
Nee, war eine interessante Story. Einfach nur mal so ein bisschen zu sehen, wie so die Tensions sind. Dann in diesem Fall ist natürlich meine Portfoliolösung des Bauernhofs nicht wirklich realisierbar, weil da brauchst du ja mindestens eine Woche Vorbereitungszeit. Ne?
Du kommst ja auch so schnell nicht dahin.
Genau, von daher, ja, ich glaube, einfach gar nichts machen und fertig.
Also die Welt ist einfach verrückt, wenn man sich überlegt. 2019 haben sich die Leute aufgeregt, Brexit ist das Schlimmste, ich kann es immer hören. 2020 hat man dann das Wort mit C, was ich mir nicht traue auszusprechen, weil ich Angst habe, dass unsere Reichweite beschränkt wird. Und jetzt nochmal eine Schippe drauf. Also es ist einfach alles krank.
Ja, crazy, ne? Aber
Gut, kommen wir zu positiveren Dingen. Die Target Earnings. Target ist ja so eine, wie sagt man, Retail-Kette in den USA.
Supermarktkette.
Es hat Umsatzwachstum gezeigt. Die Aktie ist aber massiv abgestürzt, weil bei steigendem Umsatz der Gewinn extrem nach unten gegangen ist. Und die, ich meine, für den breiten Markt hat das jetzt vielleicht nicht so mega die Bedeutung, aber ich fand es interessant, warum. Und man spricht von einem inkrementellen Shrinkage des Inventories von 400 Millionen. Mhm. Also im Vergleich zum Vorjahr sind quasi in den ersten Monaten dieses Jahres Güter, die eigentlich verkaufen wollen, im Wert von 400 Millionen, die auch auf der Bilanz quasi so stehen, nicht mehr da. Das hört sich so ein bisschen nach FTX an.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also das ist so ein bisschen, okay, wo gibt es da eine Begründung für, oder?
Die sind ja einfach weg, also du weißt es erstmal nicht sofort, aber
Die haben es ja in die Bilanz reingeschrieben, das heißt, die müssen es ja erklären. Du kannst ja nicht so eine Bilanzposition veröffentlichen und sagen so,
genau, sind weg. Inventory
Shrinkage.
Begründung ist Organized Retail Crime, haben sie gesagt.
Ach echt, krass.
Und die sind ja, das haben glaube ich viele Medien falsch berichtet. Die haben nämlich alle gesagt, dass Target für 400 Millionen Güter gestohlen worden sind. Aber wortwörtlich hat der Target-Mensch gesagt, Incremental Shrinkage im Vergleich zum Vorjahr. Also im Vergleich zu dem, was vorher gestohlen worden ist, sind ja so mal 400 Millionen Diebstahl on top draufgekommen.
Ja, yeah. Okay, krass.
Verrückt.
Super.
Hast du schon mal was geklaut?
Nee, oder bestimmt unabsichtlich, ich weiß es nicht. Höchstens jetzt, Ideen.
Jetzt kommt alles auf.
Jetzt kommt alles
auf. Das ist das Schlimmste, die Ideenklauer, das ist das Schlimmste.
Genau. Ja, crazy, ich kann mir das gar nicht erklären. Aber hat es so Wellen geschlagen am Finanzmarkt oder was?
Nein, das nicht, aber die Aktie hat es ziemlich zerprügelt, weil im Wesentlichen guckt man sich diese Earnings der Retailer vor allem auch an im Hinblick darauf, wie sieht es denn mit potenziellen Inflationsdruck aus.
Ja, die geben also, dies weiter, ne, die Inflation.
Genau, und die haben ja, sind ja gerade in dem Gütersegment meist tätig, wo du eben die Inflation nicht so extrem leicht weitergeben kannst. Mhm. Also wenn ich dir irgendwelche Fräsmaschinen verkaufe und du eine Firma bist, dann kann ich dir halt locker die Preise wahrscheinlich erhöhen. Während wenn du den Preis auf ein Grundnahrungsmittel wie Butter oder so erhöhen willst, da geht halt nicht so ohne weiteres, weil wenn du auch nur 2 Cent teurer bist, gehen die Leute zur anderen Supermarktkette.
Im BWL-Sprech geringe Preiselastizität.
Perfektes.
Krieg ich einen Pluspunkt auf meine Arbeit.
Pluspunkt.
Sehr gut.
Du bist ja auch BWLer, deswegen ist es gut, dass wir jemanden vom Fach hier haben, nicht bloß die frechen Mathematiker wie mich.
Sehr gut. Ja, dann next. Du hast mir gerade eben per WhatsApp noch geschrieben, 13F-Filings. Da musste ich nochmal ganz schnell googeln, was das nochmal war, weil es gibt ja so viele unterschiedliche SEC-Filings.
Oh ja.
Und das sind tatsächlich die Filings, die Asset Manager mit über 100 Millionen Asset Under Management bei der SEC einreichen müssen, einmal im Quartal.
Genau, und die musst du einreichen bis zu 45 Tage nach Quartalsende. Das heißt, die kommen dann halt auch so ein Average, sagen wir mal 44, 45 Tage nach Quartalsende, weil natürlich das einfach ein regulatorischer Aufwand ist und keiner will eigentlich seine Positionen immer offenlegen. Mhm. Dementsprechend zögert man so lange raus wie möglich. Und Social Media ist jetzt auch schon wieder voll mit Beiträgen. Das hat sich im Portfolio von Warren Buffett getan, das hat sich bei Michael Burry getan, bei Jim Simmons und so on.
Und du siehst das kritisch.
Genau, ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritisch, weil wie du gesagt hast, die müssen ab einer bestimmten Größe müssen sie ihre Assets berichten, aber auch nicht alle, sondern nur Long-Positionen in Assets, die in den USA gelistet sind. Will heißen, wenn du natürlich dann so einen Buffett hast, wo du im Wesentlichen weißt, seine größeren Positionen, die kauft er und die hält er dann bis nach 100 Jahren, vereinfacht gesprochen, da kannst du es halt schon interpretieren und sagen, okay, gut, hier kauft er jetzt zu, hier kauft er nicht zu. Aber wenn du dann auf der anderen Seite so jemanden wie Bridgewater, Ray Dalio oder noch schlimmer Jim Simmons von Rentec hast, die quasi eher, sage ich mal, traden, wobei das natürlich nicht irgendwie, ich male in Chart Bilder rein oder so ist, sondern die aber kurzfristige Positionen halten und auch kompliziertere Trades machen, wo du ein Long bist, was anders bist du Short, vielleicht auf verschiedenen Kontinenten. Da bringt's dir halt nichts, wenn du nur die in den USA gelisteten Long-Positionen kennst und die vielleicht auch 45 Tage später gar nicht mehr aktuell sein müssen.
Und der, es gab doch, ach so, das ist nur eine Momentaufnahme, ne?
Das ist eine Momentaufnahme zum Quartalsende, genau.
Genau, das heißt, die können die am nächsten Tag oder eine Stunde, nachdem die das Filing abgegeben haben, gleich wieder verkaufen.
Du könntest sie kurz vorm Filing kaufen und nach vom Filing wieder verkaufen.
Ja, ein bisschen Trading-Volumen erzeugt. Aber es gab doch mal hier diese Schocknachrichten, die auch durch alle Pressen gingen, dass Ray Dalio europäische Aktien shortet. Das wäre eine Short-Position und nicht innerhalb von Amerika. Wie ist das rausgekommen oder hat er das über amerikanische Investmentwege gemacht?
Da gibt es zwei Antworten. Erstens kann es sein, dass die das selbst quasi ihren Kunden sagen, in einem Newsletter oder sonst was.
Ja.
Und du musst Long-Positionen in Wertpapieren berichten, die in USA gelistet sind. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Eine Put-Option, wenn du eine Put-Option kaufst, setzt du eigentlich auf fallende Kurse, aber du kaufst das Wertpapier Put, dementsprechend bist du den Put Long und den musst du berichten. Genau.
Okay, verstehe.
Aber diese
Und diese Option kannst du halt auf nicht-amerikanische Werte kaufen. Also wenn du kannst zum Beispiel eine Put-Option auf europäische Werte kaufen. Und dann
theoretisch ist es möglich, genau. Mhm. Wie jetzt diese Nachrichten da von Ray Dalio und Bridgewater immer rauskommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist was, das regelmäßig kommt. Also die Presse greift es immer auf, diesen Sommer auch wieder. Wenn ihr einfach mal googelt, Bridgewater europäische Aktien Short, findet ihr dieselbe Nachricht aus dem Sommer 2020, aus dem Sommer 2018. Das ist, Bridgewater ist halt ein Riesenanbieter von Investment, vor allem auch Hedgefund-Lösungen. Und nur weil die auf Firmenebene sozusagen eine große Short-Position haben, weiß man einfach nicht, ob der jetzt wirklich drauf setzt, dass da was fällt. Vielleicht ist es ein Spread-Trade, der setzt eigentlich auf die Outperformance von gegen europäische Aktien. Vielleicht glaubt er auch, er will einfach einen Tail-Hedge haben. Also wenn quasi alles explodiert auf der Welt, was willst du Short sein? Da ist die Antwort halt meistens Europa, die am meisten im Arsch sind dann. Und daraus dann zu interpretieren, dass der will, dass europäische Aktien fallen oder glaubt, dass sie fallen, ist, glaube ich, etwas sehr gewagt immer.
Ja, spannend. Spread Trade, das würde ich mal gerne aufgreifen, weil das hast du schon mal, hast du schon mal drüber gesprochen. Ich habe nämlich gestern mit jemandem über das Thema, auch mit einem Fintech-Gründer, über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und was die im Endeffekt machen, der Name ist mir jetzt entfallen von der Firma, kann ich aber gerne im nächsten Podcast mal nennen. Die machen quasi Impact Investing. Also die gehen quasi, suchen sich bewusst Unternehmen raus, wo sie sagen, hier wollen wir Aktien erwerben und unser Stimmrecht geltend machen. Und dann habe ich ihm halt so die Frage gestellt, okay, aber woher weißt du denn, wenn du in die eine oder andere Richtung stimmst, inwiefern das einen Nachhaltigkeitseinfluss hat? Weil du kannst ja, also so eine typische Sache, die man seine Aktionäre fragt auf der Hauptversammlung ist ja, möchtest du den Vorstand, den Aufsichtsrat entlasten? Das bedeutet sagen, was ihr gemacht habt, ist gut, ihr braucht keine, also wir akzeptieren quasi eure Arbeit sozusagen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich weiß nicht.
Ich glaube, ja.
Gut. Und was die halt machen, ist, sagen halt, die recherchieren dann halt und überlegen sich, okay, wird hier jetzt gewisses Lobbying betrieben? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir machen Lobbying pro Kohle, pro Ölförderung, gegen Klima, also CO2-Einsparung und so weiter, dann ist das für die No-Go und dann würden sie bei solchen Unternehmen grundsätzlich den Vorstand und Aufsichtsrat nicht entlasten. Und das kommunizieren die dann halt und dann wissen die Aufsichtsräte und Vorstände, dass sie damit Gegenwind zu rechnen haben, wenn sie solche Lobbying-Aktivitäten aufrechterhalten. So, habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ich will nochmal zum Thema Spread Trade zurückkommen. Was halt so im Markt scheinbar ein bisschen bekannt ist, also was der mir auch sagte, ist, dass BMW da ein ganz gutes Negativvorbild ist, was so das Thema Nachhaltigkeit angeht, weil die halt sagen, Elektromobilität hat keine Zukunft, sondern wir denken eher, dass der Verbrennermotor sinnvoll ist und in Klammern Wasserstoff, was ja kein großer Konsens ist, also dass Wasserstoff in der privaten, also bei privaten Autos ein sinnvolles Konzept ist. So, jetzt angenommen, ich habe diese Information und denke mir, okay, damit ist BMW für mich nicht unbedingt zukunftsfähig und ich würde jetzt gerne davon profitieren, dass BMW verliert im Vergleich zum Rest der Autobranche. Das wäre ja quasi so ein Spread Trade. Wie würdest du sowas aufbauen?
Du könntest zum Beispiel in dem Fall BMW short gehen und ein Basket bestehend aus dem Rest der Autobranche long gehen. Oder du machst dir einfach nur zwei Werte raus. Nimmst dir BMW, gehst die short und suchst dir irgendwie eine Autofirma, wo du sagst, die setzt besonders viel auf Elektromobilität und hat da noch große Upside. Keine Ahnung, ich bin bei Autos nicht so tief drin. Kann vielleicht bei VW argumentieren. Tesla wäre natürlich irgendwie so ein obvious choice, wobei Tesla immer schwierig
kann
ist.
Kann aber weil viele halt, andere Effekte drin sind. Ne?
Es handelt überhaupt nicht auf fundamentalen Daten, genau. Also wenn du so einen fundamentalen Trade machen willst und dass Tesla dann mit dabei ist, immer ein bisschen fragwürdig. Aber theoretisch wäre es auch denkbar. Genau, da gehst du halt im Prinzip die eine Aktie, die gehst du short und die andere gehst du long. Und setzt dann quasi auf die prozentuale Outperformance.
Genau. Also du was du ja raushaben möchtest, also du könntest natürlich BMW alleine shorten, aber wenn jetzt, sagen wir mal, der gesamte Automobilsektor steigt, weil wir in einem makroökonomischen, super positiven Umfeld sind, alle kaufen auf einmal Autos und einige davon kaufen auch BMWs, deswegen steigt das gesamte Autoumfeld und vielleicht steigt BMW ein bisschen weniger, aber die steigen halt auch, dann würdest du mit deiner Short-Position, trotz dass du vielleicht an sich richtig liegst von deinem Ansatz, würdest du trotzdem verlieren, weil der Gesamtmarkt steigt. Und da sicherst du dich dann halt dagegen ab, dass du auf den Gesamtmarkt positiv setzt und, also dass er steigt, also long gehst und die einzelne Aktie shortest.
Genau, also du willst eben, wie du sagst, du willst dieses generelle Marktbeta sozusagen rausnehmen, also dass der Markt hoch oder runter geht, sondern du willst wirklich nur setzen, wie performt die eine Aktie im Verhältnis entweder zum Markt oder im Verhältnis zu einer anderen Aktie.
Und kannst du überhaupt so langfristige Short-Positionen aufbauen? Weil du hast ja jetzt, also wenn du sowas jetzt zum Beispiel, weil langfristig Short geht, ist ja immer so ein Problem.
Ne? Schwierig, ja. Generell Short geht, ist deutlich schwieriger als Long zu gehen. Also vielleicht als kurze Erklärung. Genau, also Short ist quasi ein wunderschöner denglischer Begriff für einen Leerverkauf. Ihr würdet euch quasi in dem Fall die BMW-Aktie leihen, dann würdet ihr sie verkaufen in der Hoffnung, dass sie fällt. Dann könnt ihr sie später günstiger zurückkaufen, weil ihr müsst sie ja zurückkaufen, um sie dem Menschen zu geben, von dem ihr sie geliehen habt.
Am Markt zurückkaufen.
Genau, und der Mensch, der euch die geliehen hat, der will natürlich auch eine Leihgebühr sozusagen haben.
Und das diese Leihgebühr blutet dich quasi über die lange Frist aus, ne? Oder die sorgt dafür, dass du eine grundsätzlich erstmal negative Renditeerwartung hast. Also wenn alles gleich, also sagen wir es so, wenn du eine Seitwärtsbewegung hast, verlierst du.
Richtig, also wenn du quasi die Aktie leihst, du verkaufst sie und die bewegt sich einfach wirklich gar nicht, Wir ignorieren mal Dividenden und alles, das macht es noch komplizierter, die wägt sich einfach gar nicht, dann zahlst du im Wesentlichen die ganze Zeit diese Leihgebühr und machst auf den Trade an sich keinen Profit und aber auch keinen Verlust, aber bist dann eben diese Leihgebühr sozusagen down. Und die kann sehr hoch sein, also bei Aktien, die gerne geshortet werden und von denen es auch im Zweifelsfall wenig Free-Float gibt, also oder wenig Leute, die zu leihen bereit sind, dann kann diese Leihgebühr teilweise sehr, sehr teuer werden. Also wir reden hier von zweistelligen Prozentsätzen und nicht nur klein zweistellige Prozentsätze.
Hast du ein paar Beispiele, also was so diverse Aktien kosten, so Größenordnung? Also bei zweistellig hätte ich jetzt...
Aktuell nicht. Tesla war aber zum Beispiel mal da sehr, sehr bekannt dafür, dass die deutlich zweistellige Leihgebühren hatten, weil so viele Leute Tesla short sein wollten.
Das heißt deutlich, also so, du zahlst locker mal so mindestens 10, wenn nicht sogar 20% pro Jahr an Leihgebühren.
Ich glaube, es war sogar mehr als 20%, aber ja.
Echt? Genau. Krass.
Also da ist quasi ein impliziter Move nach unten schon in der Leihgebühr mit eingepreist. Ein anderes Beispiel, chinesische Midcaps. Da habe ich nämlich so einen ETF, wir haben ja schon von meinem CSI 300 erzählt.
Deine geliebten CSI 300, der in unserer ETF-Suche noch falsch angezeigt wird.
Da warte ich auch drauf, dass der endlich verbessert wird. Nee, es gibt noch einen zweiten, der nur Midcaps macht. Es ist nicht ganz eine Leihgebühr, aber die Outperformance, die du im Moment bekommst, die im Wesentlichen von so einer synthetischen Leihgebühr herkommt, 8%. Also wenn du chinesische Midcaps shorten willst, kannst du berechnen, so ungefähr 8% kostet sich das im Jahr.
Und die kassierst du dann auf der anderen Seite wieder ein. Also wenn du den ETF hast, ich glaube, da gibt's einen Split, ne? Du kriegst nicht die vollen 8% als Anleger, sondern der Fondsanbieter darf sich da auch noch ein bisschen was von abschneiden. Aber ein Teil dieser 8% geht natürlich auch bei dir in das gesamte Fondsvolumen ein und somit auf dein Portfolio.
Genau, das ist ein Swap-ETF, das steckt dann in einem Swap mit drin. Da weißt du dann nie, was dann genau bei dir ankommt. Also im Zweifelsfall hast du recht, wird's noch ein bisschen mehr sein. Es wird dann jetzt aber auch nicht 20% oder so sein, sondern ich glaube, 8-10% ist wahrscheinlich eine vernünftige Zahl. Aber du hast bei Shorts noch ein ganz, ganz anderes Problem, was glaube ich vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, nämlich die Positionsgrößenkontrollierung. Mhm. Ich wollte jetzt extra kein Englisch benutzen, Position Sizing Control oder was. Wenn du ein Long-Portfolio hast mit mehreren Aktien und eine davon performt besonders gut, dann nimmt die automatisch einen immer größeren Prozentsatz in deinem Portfolio ein. Also deine Top-Werte sozusagen werden größer prozentual in der Gewichtung. Mhm. Und bei Shorts, und das ist schwierig zu verstehen, da müsste ich jetzt eigentlich eine Tafel haben, dann könnte ich es davor rechnen. Bei Shorts ist es nämlich andersrum. Wenn du ein Basket Short bist und einer läuft besonders gut für dich, also will heißen, die Aktie fällt, dann ist der Prozentsatz von diesem Short auf die anderen Shorts bezogen, wird immer kleiner. Mhm. Also die Aktien, die für dich laufen, die werden prozentual in deinem Portfolio kleiner. Und die Aktien, die gegen dich laufen, die werden prozentual größer in deinem Portfolio. Und dementsprechend brauchst du, wenn du Short Trades machen willst, wirklich ein sehr, sehr gutes Risk Management. Sonst passiert dir sowas wie Melvin Capital mit ihren GameStop Shorts. Anfang 2021.
Das ist quasi eine kleine Position war und die ist dann halt quasi immer größer geworden.
Die explodiert, genau. Die nicht nur GameStop explodiert, sondern der Anteil, den GameStop am Risiko von diesem Hedgefonds dann hat, der geht auch gegen Moon.
Und jetzt, wo wir schon wieder beim Thema Hedgefonds sind, müssen wir über einen Hedgefonds reden, den wir am Rande in der letzten Folge angesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, überhaupt. Aber wo ja jetzt mal richtig krass viele Themen aufgekommen sind, nämlich Alameda Capital. Alameda hieß die, gell? Ja.
Ich glaube, ja.
Ist das, du als alter Hedgefonds-Profi, ist das ein Hedgefonds, den du im Auge hattest?
Nein, natürlich nicht. Also das war im Wesentlichen für die Leute, die es nicht wissen, der Hedgefonds-Arm von FTX. Also da hat quasi der SBF, wie man ihn so schön nennt, seine Trades sozusagen durchführen lassen über dieses Ding. Und das Hauptproblem, das ja bei FTX jetzt dann am Ende rauskam, ist, dass die ihre Kundengelder genommen haben, die an Alameda weitergegeben haben. SBF kommentiert, nein, ursprünglich haben wir Alameda als Einzahlung benutzt, aber ist alles konfus, was der Mann sagt. Mhm. Im Wesentlichen haben die halt über...
Konfus wie der Organization Chart.
Richtig. Im Wesentlichen haben die in diesem Hedgefonds quasi mit den Kundengeldern gezockt.
Ja, spannend. Ich hab mich auch eingelesen. Im Endeffekt hat er dieses Alameda Research, also sein Hedgefonds hat er sogar gestartet vor FTX. Also die haben, womit die angefangen haben, ihr Geld zu verdienen, zumindest das, was ich jetzt mich so eingelesen habe, war über Krypto-Arbitrage.
Genau. Kimchi Premium, glaube ich, nennt sich's, oder?
Ah, ja, genau. Das kann sein. Also angefangen hat er, glaube ich, es gab eine Trading-Differenz, also vom Bitcoin-Preis zwischen Japan und dem Rest der Welt oder zumindest USA. Und was die halt gemacht haben ist, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung der Arbitrage ging, aber jedenfalls haben sie auf der einen Seite gekauft und dann ein Flugzeug genommen und auf der anderen Seite verkauft.
Die sind in Asien, hat es normalerweise im Premium gehabt. Also Japan, glaube ich, war sein bekannter Trade. Das Ding gibt es auch in Korea oder Südkorea, auch wenn das nicht die offizielle Bezeichnung des Landes ist, laut eigenen Angaben. Dort ist es teuer, genau. Du kaufst es quasi hier ein, dann schickst du es rüber, verkaufst es dort und dann musst du das Geld wieder hierher bekommen.
Genau, und durch, genau. Und damit haben die halt ihr Geld gemacht und sind immer größer geworden und haben dann gesagt, ja, wir sind ja sowieso Trader, deswegen bauen wir jetzt eine eigene Trading-Plattform. Wurden anfangs sogar von Binance unterstützt finanziell. Ich glaube, die haben sich eingekauft für ein paar Millionen. Wie gesagt, dadurch, dass das ja alles komplett unreguliert ist, gibt es da auch noch keine wirklichen Zahlen. Aber ich glaube, so im zweistelligen Millionenbereich haben die sich eingekauft und irgendwann ist Binance dann rausgegangen zu einem, ich glaube, zweistelligen Milliardenbereich. Also sehr, sehr gutes Investment von Binance, auf jeden Fall, auch zum richtigen Zeitpunkt raus. Und die haben damals nicht nur Cash bekommen, sondern auch ziemlich viel im FTT-Token, also dieser Token von FTX. Deswegen, also das war die Begründung dafür, dass das, was wir in der letzten Folge erklärt haben, dass die, also dass Binance, der Binance-Gründer CZ, dass der halt getweetet hat und gesagt hat, wir hauen jetzt mal eine halbe Milliarde FTT-Token auf den Markt. Die hatte er halt noch aus seinem Investment-Exit aus FTX. Und ja, zuletzt hat es, also in der letzten Woche sah das noch irgendwie aus, so nach dem Motto dumm gelaufen. So nach dem Motto, so ja, ein bisschen, da ist es ein bisschen heiß gelaufen und jetzt ist da mit einer Nadel ran und da ist jetzt die heiße Luft auf einmal raus. Und es wurde auch so ein bisschen mit Lehman verglichen, aber de facto kommt ja jetzt mehr und mehr raus, dass da ja echte kriminelle Energie dahinter ist, ne?
Ja, das SBF, glaube ich, bestreitet es noch, aber also es wurde ja ein Mensch als CEO von FTX jetzt eingesetzt von den Schuldnern sozusagen. Oder der quasi jetzt so im Auftrag der Schuldner vor allem auch agiert, also den Leuten, denen FTX Geld schuldet. Und der Typ war vorher unter anderem dir, wissen wir ja,
160 Euro.
Vielleicht kriegst du ja wieder das wieder. Der war damals an der Enron-Geschichte beteiligt. Enron, hast du noch nicht gehört? Das ist echt.
Wusste ich nicht.
Was er sagt. Der war damals an Enron beteiligt. Für die Leute, die das nicht wissen, Enron ist ist in den USA vor allem sehr, sehr berühmter Riesenbilanzbetrug gewesen. Das war so ein Energiehändler. Im Wesentlichen.
Das war amerikanische Wirecard sozusagen.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau. Weit vor der Wirecard.
Weit vor Wirecard, aber ist quasi dort wirklich noch so ein Lehrstück von Bilanzfälschung. Ich habe damals auch mal ein Musical zu Enron gesehen. Also
echt?
Ja, in London war das damals. Das wird in vielerlei Hinsicht immer kulturell noch verarbeitet. So, und jedenfalls dieser Typ, der damals bei Enron mit beteiligt war und jetzt FTX Group CEO, glaube ich, ist. FTX Group ist, glaube ich, die Entity. Der hat gesagt, der hat so einen Brief veröffentlicht und sagt, I've never seen anything like this in my life. Also das, was er bei FTX sieht, ist nochmal 1000-mal krasser als der damalige Bilanzbetrug bei Enron.
Ja, krass. Du hast mir da auch einen sehr, sehr amüsanten Tweet geschickt, ne? Ich glaube, die Financial Times hat das Filing, also das, wie nennt man das, den Antrag auf den Insolvenzantrag in den USA veröffentlicht und da sind sehr, sehr atemberaubende Sachen drin. Wir können ja mal durchgehen. Was ich am geilsten fand, ist, dass die Firma ihm, also Sam Bankman-Fried, dem Gründer, einfach mal so 1 Milliarde Personal Loan, also Privatkredit, gegeben hat, unbesichert, wohlbemerkt. Das finde ich schon mal stark. Also
hat dir Finanzfluss keinen 1 Milliarde Personal Loan gegeben bisher?
Nein, ich habe mir aus der Firma schon mal einen Kredit genommen tatsächlich, um damit Bitcoin zu kaufen.
der deutsche Sam.
das ist kein Spaß, aber das hat steuerliche Gründe, weil wenn du Bitcoin privat hältst, hast du ja einen steuerlichen Vorteil. Das hat schlussendlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil da, wo sich der Bitcoin jetzt hin entwickelt hat, ist dieser Vorteil nie tragend geworden. Aber naja, anyways.
Kommt ja vielleicht noch.
Genau. Ich habe den Kredit aber schon zurückbezahlt, also ja, von daher. Alles gut, kein Leverage mehr. Was war dein Lieblingsfinding?
Also ich fand ja besonders krass und ich glaube, das stand in diesem Brief drin, dass eben dieser ehemalige Enron-Typ geschrieben hat, dass wenn du Expenses bei der Firma einreichen wolltest, wenn du dir quasi, du warst ja auf Firmenkosten irgendwo essen oder so und willst es einreichen, da gab es ja so einen Chat und ob die genehmigt wurden oder nicht, wurde einfach nur mit Emojis beantwortet.
Down, up. Gut, das fand ich natürlich auch, das fand ich auch ziemlich funny. Also da, gut, machen wir bei uns in der Firma jetzt nicht, aber da würde ich jetzt mal noch sagen, das zeigt natürlich, wie mies die Prozesse dort sind. Aber das ist eher noch so eine kleinere Sache, hätte ich jetzt mal behauptet, oder?
Also, richtig, das ist eher eine kleinere Sache.
Eher so ein bisschen Schweinvieh, weißt du? Hätte ich jetzt mal behauptet.
Viel schlimmer ist wahrscheinlich, dass es bis heute keine Liste an Mitarbeitern gibt. Also es ist gar nicht so klar, wer eigentlich da gearbeitet hat.
Und keine Arbeitsverträge.
Und es gibt auch überhaupt keine Governance-Dokumentation. Also die Hauptentscheidungen in dieser Firma wurden im Chat getroffen, der dann regelmäßig gelöscht wurde.
Genau, der hat so eine Auto-Delete-Funktion gehabt, um sicherzugehen, das ist schon richtig crazy. Also ich weiß nicht, ich fände das mal super spannend, den Typen mal näher kennenzulernen. Aber ich habe auch gestern mit ein paar Kryptomenschen gesprochen, habe mal gefragt, so meint ihr, der geht in den Knast? Und was meinst du? Ich gebe die Frage mal nicht weiter.
Ich glaube, er hat gute Chancen, wahrscheinlich nicht in den Knast zu gehen.
Echt? Okay, warum?
Also eigentlich müsstest du mit sowas in den Knast gehen, aber du musst ihm natürlich erstmal nachweisen, dass er persönlich dran schuld ist. John Corsine von MF Global zum Beispiel ist nicht in den Knast gegangen, hat man ja letztes Mal gesagt, ein Broker, der im Wesentlichen auch mit Kundengeldern gezockt hat. Und der Enron-Typ wäre in den Knast gegangen, der ist aber vorher dann gestorben. Der SBF hat natürlich noch einen Vorteil, er ist natürlich in der Politik sehr, sehr gut vernetzt. Das wird ihm jetzt nicht helfen, weil alle Leute natürlich jetzt von ihm sich distanzieren. Mhm. Aber es kann vielleicht doch nochmal irgendwann einen Ausschlag geben, was da jetzt genau in welcher Form verfolgt wird. Zumal er auch in den Bahamas hockt und jetzt keine Anstalten zumindest macht, in die USA zu reisen. Ich glaube, er wurde eingeladen vom Kongress. Eingeladen erstmal, schon ist er schon verrückt. Mhm. Mal gucken. Aber eigentlich ist es schon verrückt, dass du, wenn du so ein Kartenhaus aufbaust, das ja wirklich unfassbar schlecht gemanagt war, wo du zumindest mit rechnen musst, dass das zusammenbricht, dass er nicht irgendwo Geld für einen Rainy Day geparkt hat und dorthin eigentlich schon auf dem Weg ist.
Hat er also, bestimmt. Aber die Bahamas haben doch bestimmt ein Auslieferungsabkommen mit den USA, oder?
Ja, der muss weg aus den Bahamas. Der muss weg. Der muss zum Beispiel nach Dubai. Da bist du wohl safer. Oder ein paar. Ja, in Dubai hat, glaube ich, kein Auslieferungsabkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen gab es doch mal die Gerüchte, dass er irgendwie da versucht hinzufliehen. Mhm. Genau, du musst in ein Land, das kein Auslieferungsabkommen hat. Russland bietet sich natürlich auch an. Da ist ja angeblich der Maschalek hingelaufen. Aber Maschalek ist halt ein gutes Beispiel. Oder Masalek oder wie man auch immer ausspricht. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, hat er zumindest für diesen Tag vorgeplant.
Ja, genau. Crazy. Und genau. Also ich find's echt atemberaubend. Wir haben auch einen Artikel dazu geschrieben und da kam heute ein Kommentar rein, wo ich auch kurz überlegen musste, wie ich das eigentlich sehe. Ich will mir mal ganz kurz vorlesen, damit ich deine Meinung dazu habe. Ehrlich gesagt tun mir die Geschädigten nicht leid. Seit Jahren werden die Leute immer wieder ermahnt, ihre Coins auf die eigenen Hardware-Wallet zu packen. Darüber hinaus wird und wurde auch immer vor Lending-Geschäften gewarnt. FTX hat einfach gehandelt, wie es jede Fiat-Bank tun wird. Okay, da bin ich nicht ganz d'accord. Mit dem Geld der Kunden wird spekuliert. Okay, gut, das ist egal. Aber zur Aussage, eigentlich tun mir die Geschädigten nicht leid. Wie stehst du so zu dem Thema, wie verantwortlich ist man als Anleger, wenn man dort Kohle verloren hat?
Also grundsätzlich stimmt's, wenn du bei einer Bank Geld hast, dann kann die Bank mit dem Geld was machen. Wenn du bei einer Bank Aktien hast, dann kann die Bank aber mit den Aktien, die kann sie erstmal nicht so ohne weiteres verleihen. Zumindest nicht in Deutschland. Und wenn du bei einer Börse, über eine Börse handelst, also die Börse kann erst recht nicht dein Geld nehmen und damit irgendwas machen. Und das ist ja, glaube ich, so das erste Problem. Die Leute sind halt davon ausgegangen, dass FTX halt eine Börse und vielleicht so ein bisschen eine Bank ist, aber ein Broker ist, aber eben keine Bank. Also, dass die eben das nicht nimmt und heimlich damit irgendwie rumzockt. Banken dürfen dein Geld verleihen, ja, das stimmt, aber ist halt hardcore reglementiert, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Das ist halt in dem Fall nicht so. Sind die jetzt selber schuld? Ich würde nicht sagen, dass da jemand jetzt selbst Schuld trägt. Klar, also du hast schon recht, oder der Kommentator oder die Kommentatorin hat recht, du sollst das Geld halt nicht bei den Börsen alles lassen, sondern vielleicht nur einen Teil. Das macht alles Sinn. Aber ich meine, die Situation ist ja genauso, wenn ich mir so eine Wirecard-Reportage anschaue, da suchen sie sich auch dann meistens irgendeinen Anleger raus, der sagt, ja, ich habe mein ganzes Vermögen, das ich hatte, in Wirecard
investiert. Meine Rente.
Meine ganze Rente ist in Wirecard. Und das ist natürlich dann eine persönliche, absolute Katastrophe und die Leute tun einem leid. Und ich würde niemals da hingehen und sagen, ja, sorry, aber bist du verrückt? Also kannst ja nicht alles in eine Aktie stecken. Mhm. Aber im Wesentlichen könntest du mit diesem gleichen Argument zu den Leuten dann hingehen und sagen, ja, selber schuld. Und das würde ich halt nicht tun. Also musst ja nicht die Leute, die jetzt wirklich alles verloren haben, denen dann auch noch sagen, ja, selbst schuld, Vollidiot.
Aha. Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das auch nicht, also dieses Wirecard-Beispiel finde ich super gut, ja. Also in der Doku, also da holen wirklich Leute, wo die sagen, ja, ich habe alles da reingesteckt und stellen die dann noch als Opfer da. Ich denke, ja, okay, ist ein bisschen grenzwertig schon, weil ich meine, der hätte genauso gut oder diese Personen hätten genauso gut ihr Geld in irgendein Hypergrowth non-profitable Tech investieren können, was auch 80% unter Wasser ist, also 80% vom Allzeithoch. Und dann wäre zwar nicht alles weg gewesen, aber zumindest ein großer Teil weg gewesen. Also, das ist ja genauso eine unkluge finanzielle Entscheidung, sagen wir es mal so. Bei Krypto muss man halt nur nochmal, also Ja, ich hoffe, also zumindest eine Sache boomt jetzt, das ist zumindest mal erfreulich, nämlich Crypto-Wallets, also Hardware-Crypto-Wallets. Haben wir auch auf unserer Webseite gesehen, also auf den Pages, wo wir dazu geschrieben haben oder wo es um Ledger und Bitbox und Co. geht, ist deutlich mehr Traffic unterwegs. Das ist ja schon mal erfreulich. Und es gibt ja auf Twitter auch den Hashtag Bitcoin Bankrun oder sowas. Also von wegen, hol all deine Crypto-Coins weg. Aber ja, echt spannende Sache. Ich gucke ja, ich hatte so eine App, wo man den Bitcoin-Kurs immer gesehen hat, die habe ich vor ein paar Monaten gelöscht. Und jetzt habe ich mal wieder reingucken, so 15.000 steht der Bitcoin. Ich
sage, was? Das tut weh. 16.000, oder? Mach mal keine Angst.
Ja, gut, ist doch dasselbe.
Also für mich ist es nicht das Gleiche.
Für mich ist das das Gleiche von der Größenordnung. Wissen, dass ich das letzte Mal um die 40 nachgekauft habe, ist es mir jetzt egal.
Gut, das stimmt, da kannst du wurscht sein. Ja. Bist du jetzt also selber schuld, dass du deine $160 bei FTX verloren hast?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich wusste jetzt, also das war natürlich mal wieder Schlamperei, dass ich da nicht drauf geguckt hatte oder so, aber wie gesagt, ich habe ja überall Accounts wegen, um das Zeug zu, um die Dinge zu testen und dann passiert es halt so. Und das waren auch, wie gesagt, Affiliate-Provisionen von daher alles gut. Also Peanuts. Kein Stress. Peanuts will ich jetzt nicht sagen, aber ja, so ist das. Ja, cool. Wir haben ein Thema, was wir aber vielleicht im nächsten Podcast besprechen wollen. Und zwar, du hast ja schon häufiger mal eine Person genannt, die du unbedingt mal bei uns im Interview sehen willst. Wir haben uns da noch nicht auf die Socken gemacht, die zu fragen, aber Druckenmiller hat uns ein User ja ziemlich langes Kommentar reingeschrieben und darüber könnten wir eigentlich nächstes Mal diskutieren. Also ich hätte da Lust drauf.
Oh ja, also der hat, da haben wir einen langen Kommentar bekommen. Der hat auch es gab ein 25-minütiges Interview mit ihm auf einer CNBC-Konferenz, das ja ein bisschen her ist, aber jetzt veröffentlicht wurde. Und da kommen einige Sachen vor. Also eigentlich bin ich auch dafür, dass wir da eine Art Reaction-Podcast
dazu machen. Gut. Dann machen wir doch Folgendes. Wir packen es jetzt in die Shownotes rein. Dann darf sich jeder darauf vorbereiten und sich das anschauen, der das möchte. Und wenn ihr noch 25 Minuten habt im Anschluss an diesen Podcast. Und ich schaue es mir auch mal an und dann können wir darüber mal diskutieren. Und ich begebe mich auf das sehr dünne Eis der Makroökonomie, wovon ich verhältnismäßig wenig Ahnung habe. Also zumindest mal stark im Verhältnis zu dir.
In dem Vergleich, also ich würde mich niemals als Makroökonom bezeichnen und im Vergleich zu Druckenmiller, glaube ich, sind wir beide kleine Fische sozusagen.
Ups, sehr gut. Ja, cool. Holger, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Bordeaux.
Wein kaufen.
Wochenende mit der Familie, vielleicht Wein kaufen, aber vor allem ein bisschen Sport machen, weil ich habe mich dazu überreden lassen, einen 15-Kilometer Lauf mitzumachen und bin noch nicht so fit.
Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Sport machen. Ich höre aus dem unteren Stockwerk, dass meine Kinder zurück sind. Deswegen werde ich da jetzt erstmal runtergehen und mich mit Head of Risk Management und Head of Liquid Alternatives über unsere Asset-Allokation unterhalten.
Setzt euch mal an den Tisch und plant mal eure Berlin-Reise.
Genau. Also eine wunderschöne Woche.
Gleichfalls. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.